Ja, liebe Hörer des NEG Outside Zone Talks, wir haben uns in der neuesten Folge mit dem Spiel der 49ers bei den Dallas Cowboys beschäftigt und die Niederlage ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Dadurch, dass wir über die Weihnachtstage wahrscheinlich keine Preview aufnehmen können, blicken wir auch noch ein bisschen genauer auf das Spiel gegen die Arizona Cardinals am zweiten Weihnachtsfeiertag. Viel Spaß bei der Folge und Go Niners!
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
Leute, hier ist euer David und ihr habt es gerade gehört. Wir haben ein neues Intro und das hat für uns der Marius Gavrilis eingesprochen. Marius ist Schauspieler und Synchronsprecher und er hat uns seine Vocals zur Verfügung gestellt für unseren Podcast und hatte nur eine einzige Bitte dafür. Und zwar, dass wir einen Spendenaufruf von ihm teilen, in dem er die Kids, die auf Lesbos in dem Geflüchtetenlager in Moria jetzt ohne Eltern groß werden, vergessen werden in der jetzigen Zeit, nachdem das Lager abgebrannt ist. Und deswegen wollen wir dieser Bitte natürlich sehr gern nachkommen und seinen Spendenaufruf hier veröffentlichen.
Hi, mein Name ist Marius Gavrilis, ich bin Schauspieler und Synchronsprecher, unter anderem die deutsche Stimme von Denver aus Haus des Geldes. Mit der mittlerweile berühmt-berüchtigten Lache von Denver. Und ich habe momentan so einen kleinen Spendenaufruf oder eine kleine Spendenaktion am Laufen. Nämlich seit Samstag, da hatte ich Geburtstag, auf Instagram. Und zwar könnt ihr von mir eine Audio bekommen in der Stimme von Denver mit der Lache oder eines oder in der Stimme eines anderen Charakters, den ich gesprochen habe in einer Serie, in einem Film, in einem Game. Und das Einzige, worum ich euch bitten würde, ist eine kleine Spende. Das geht dann quasi an One Happy Family. Das ist eine Organisation, die unterstützt direkt vor Ort die Kinder mit Schulsachen, mit allen möglichen anderen Supplies, notwendigen Kram einfach, die Kids brauchen, weil wirklich alles abgebrannt ist. Die sind mit wenig gekommen und stehen jetzt quasi mit gar nichts da und finden am wenigsten von allen Beachtung, wie ich finde. Und ja, das wäre so mein Anliegen. Wenn ihr Lust habt, ich würde mich sehr, sehr freuen. Und all das Geld, was wir sammeln, kommt den Kindern zugute. Wir haben mittlerweile schon um die 1.700 Euro zusammen. Und das ist eine stolze Summe. Und ich finde, das kann gerne, gerne mehr werden. Die ganze Aktion läuft noch bis kurz nach Weihnachten. Wenn ihr Lust habt, macht mit. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Auf Instagram schreibt mir einfach. In meinem Feed seht ihr auch einen Post dazu. Mein Instagram-Name ist Marius_Gavrilis_official schreibt mir einfach eine DM, spendet gerne an das Konto, an das PayPal-Konto kidsofmoria@hotmail.com. Wie gesagt, alle genauen Angaben stehen nochmal im Post oder unter dem Post im Feed. Und dann schickt ihr mir eine Nachricht und vielleicht einen Screenshot mit der getätigten Überweisung, dass ich weiß, dass ihr gespendet habt. Welchen Betrag, das ist völlig euch überlassen. Das ist egal, von einem Euro bis 100 Euro, 100.000 Euro, was immer ihr habt und geben möchtet, ist wirklich eine große Hilfe und sehr, sehr willkommen. Okay, ich freue mich und ja, vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle im Voraus für eure Hilfe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Am Montag, 21. Dezember 2020. Lange ist es nicht mehr, dann haben wir das Jahr endlich hinter uns, aus vielerlei Hinsicht. Aber auch wohl aus 49ers Sicht ist es jetzt ja doch sicher, dass wir ja im neuen Jahr zumindest keinen Playoff-Football mehr sehen werden. Wir wollen ein bisschen über das vergangene Spiel der Niners bei den Dallas Cowboys sprechen, dass die 49ers mit 33-41 am Ende noch ein ziemlich wildes Spiel gewesen, leider verloren haben, stehen jetzt bei 5-9 durch den Sieg der Arizona Cardinals gestern gegen die Philadelphia Eagles. Ist es jetzt auch theoretisch nicht mehr möglich, in die Playoffs einzuziehen? Also alle Hirngespinste, alle Rechnereien, die haben sich jetzt erledigt. Die Saison der 49ers wird auch in jedem Fall mit einem Losing-Record enden. Und ja, das Spiel gestern war da, glaube ich, nur ein weiterer Tropfen auf dem heißen Stein. Nichtsdestotrotz wollen wir in dieser Folge ja ein bisschen auf das Spiel zurückblicken, aufgrund der Festtage haben wir uns überlegt, dass wir auch uns ein bisschen, ja, doch die Zeit nehmen, so gut wie es möglich ist, die Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Natürlich nicht durch ganz Deutschland reisen, aber eben im angemessenen Rahmen. Deswegen machen wir direkt auch die Preview zu dem Arizona Cardinals Game. Hängen wir quasi hinten dran, beziehungsweise machen wir in einer Ausgabe kompakt. Deswegen könnte es sein, dass es ein bisschen ausführlicher wird, das einmal vorab. Ich habe mir dafür den Moritz eingeladen, den ihr ja mittlerweile gut kennen dürftet von den Reviews. Und ja, Moritz, freut mich, dass du dabei bist. Gab leider wieder eine Niederlage.
Ja, also dieser Negativ-Streak, der ist echt am Fortführen. Aber vielleicht durchbrechen wir jetzt so, wenn ich gleichzeitig beim Review und beim Preview dabei bin. Wir können nur hoffen, aber jetzt genießen wir dann alle hoffentlich die Feiertage. Die letzten zwei Spiele sind dann auch relativ bald vorbei und dann können wir erstmal wieder ohne Schmerzen leben, weil wir jedes Spiel verlieren.
Ja, es ist ja immerhin schön, das Cardinals-Spiel ist ja am Samstag, glaube ich. Da kann man immerhin sich schön den Magen vollhauen und dann noch 49ers Fußball schauen. Von genießen will ich jetzt nicht sprechen, weil das war auch gestern wieder, ja, interessant, sage ich mal. Also ich weiß nicht, vielleicht vorab, also ich habe mir das Spiel angeguckt und ich weiß nicht, ich war sehr gelassen. Also es war entspannt, mal wieder Football zu gucken. Also erstmal, dass die 49ers um 19 Uhr gespielt haben, das war auf jeden Fall mal eine gern gesehene Abwechslung. Und ja, der Fakt, dass eben die Playoffs höchstwahrscheinlich nicht mehr erreicht werden können, und wir hatten ja auch in der Review letztes Mal drüber gesprochen, auch eine Niederlage ja durchaus Vorteile mit sich bringen könnte, mal vorsichtig auszudrücken, habe ich mich tatsächlich diesmal nicht so lange damit aufgehalten, mich über die negativen Aspekte des Spiels aufzuregen, so wie das in den letzten Wochen noch passiert ist. Und ich weiß nicht, wie man sagen kann, Moritz, aber das war über weite Strecken doch schon wieder, ja, ein Abbild oder ziemlich identisch mit dem, was wir die letzten Wochen gesehen und analysiert haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt mal von ganz grob betrachten, es war unsere Defense halt wieder gezeigt, dass sie einer der besseren Defense ist, der NFL, trotz aller Verletzungen. Ich meine, okay, es hört sich vielleicht auf den ersten Blick komisch an. 41 Punkte waren es dann, glaube ich, 41 zu 33 zugelassen. Man denkt eigentlich, die Defense hat richtig verkackt. Aber man muss auch mal sehen, es waren wieder drei Turnover dabei, die alle dann insgesamt, glaube ich, zu 21 Punkten geführt haben. Es war sogar ein Fumble 6 oder ein Pick 6 am Ende, meine ich. Und zweimal hatten dann die Cowboys den Ball direkt in der Red Zone bei uns, also direkt vor unserer Tür, sagen wir es mal so. Und angesichts dessen fand ich jetzt eigentlich persönlich unsere Defense einen ganz guten Job gemacht. Hervorzuheben ist hier erstaunlicherweise Kyle Witherspoon, der einige schöne Passbacks gehabt, aber auch einige schöne Runstops gehabt hatte. Fred Warner auch wieder ein gutes Spiel dabei gehabt. Man sieht einfach, obwohl er jung ist, gerade mal 24 Jahre alt, ist einfach der Leader unserer Defense. Und Javon Kinlaw hatte auch wieder einen schönen eigentlichen, wir haben ja gestern drüber diskutiert, einen eigentlichen Strip vom Ball, also hat eigentlich einen Fumble geforst. Wurde dann in der Virus, also als Call the Stance gegeben. Es war nicht genau zu sehen, wir haben diskutiert. War der Ball jetzt wirklich draußen? Also er war draußen definitiv, aber war dann in dem Moment, wo er von rechts in den linken angekommen ist, war dann wirklich Possession da, auch über den Kontakt, über den Boden. Ist ein Thema, die Refs haben es halt als Stance gelassen. Aber für mich persönlich ist Kinder wieder ein sehr, sehr gutes Spiel, gab noch einige schöne Runstops dabei. Pass Rush kommt dann noch. Das ist dann, wenn man noch eine zweite Offseason hat, ist das eigentlich dann normalerweise noch schöner dabei zu haben. Also kommt es dann auch bei den meisten D-Linern. Offensmäßig war es ein erstaunlich gutes Spiel von McClinchy. Er hatte eine PFF-Grade von 83, irgendwas, meine ich. Natürlich wieder ein starkes Run-Block-Spiel von ihm. Pass-Block ist natürlich wie so ziemlich jedes Spiel ziemlich bescheiden. Sagen wir mal bescheiden. Allgemein unsere O-Line so vielleicht einen Tacken besser als die letzten Wochen, aber auch nicht wirklich viel. Also da ist wirklich Handlungsbedarf da. Justin School als auf rechten Guard ist auch wieder so. Generell unsere rechte Seite ist so ein bisschen die Weak Side von unserer O-Line. Haben wir auch die letzten Wochen schon rausgearbeitet, aber auch Justin School, man hat gehofft, auch wenn Tom Compton mit Kivitz nicht spielen konnten, das heißt, Justin School dann doch so ein bisschen ein Upgrade sein könnte, eventuell. War er dann doch nicht. War ja auch wieder einige ziemlich bescheidene Plays von ihm dabei. Auch einige Strafen, die ziemlich dumm waren, wie eine 10-Jahr Personal Foul-Strafe, was glaube ich, oder 15 Jahre, ziemlich zur Mitte des Spiels. Brandon Ayuk ist wieder für mich persönlich hervorzuheben, hat wieder ein sehr starkes Spiel gemacht. Klar, von den Stats her würde man jetzt sagen, ne? Vielleicht nicht unbedingt sein stärkstes Spiel, aber die Catches, die er gemacht hat und auch den einen Screen, der dann aus minus 3 Yards dann 5 oder 6 Yards gemacht hat, war halt wieder, also sehr, sehr schöne Plays von ihm. Kendrick Bourne hatte einige gute Catches. Nick Mahns hat über einige Zeit vom Spiel hinaus eigentlich auch ganz passabel ausgesehen, hat dann aber natürlich über den Nick Mahns gemacht. Also das Prozedere kennen wir ja. Unser Running Game hat auch allgemein sehr gut funktioniert. McClinchy habe ich ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, wir waren doch wieder bei irgendwas um die 6 Yards per Carry oder so. Also ein astronomisch guter Wert. Und ich weiß nicht, wie du siehst. Mich hat das Spiel so ein bisschen schon enttäuscht, weil ich mir gehofft habe, natürlich gegen die Cowboys, die sind Erzrivalen, dass wir da schon gewinnen könnten. Aber jetzt im Endeffekt, es war ein relativ knappes Spiel. Es war nicht unansehnlich, sagen wir es mal so. Man konnte sich schon ansehen, halbwegs. Bin ich auch zufrieden damit, dass wir halt vielleicht verlieren und dadurch halt dann doch ein bisschen besseren Traffic haben. Und dann, wir haben es schon in der Sonderepisode angesprochen, vielleicht auch ein Auge auf Zach Wilson geworfen haben. Oder werfen werden.
Ja, zum Run noch ganz kurz. Also so gut war es leider doch nicht. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut. 36 Runs für 150 Yards, 4,2 Yards im Schnitt. Also am Ende ein bisschen schlechter geworden. Ich hatte das Gefühl, am Anfang lief der Lauf sehr gut, ne? Mostert hatte sich dann im Laufe des Spiels leider verletzt. Ich weiß nicht, wie schlimm das ist. Ich habe da jetzt noch nicht großartig was zu gehört. Der hatte sich wieder den Knöchel verstaucht oder das umgeknickt oder so, was ihn ja auch schon so die letzten Wochen ein bisschen gestört hat. Oder er hat da, glaube ich, auch letztes Mal im Interview gesagt, dass das wahrscheinlich ihn bis zum Ende der Saison begleiten wird, also dass es nicht so komplett weg ist. Ich weiß nicht, man kennt das ja, wenn man mal einen Bänderriss oder anderes hatte oder so. So ein bisschen unwohl fühlt man sich da immer so ein bisschen. Auch wenn man da ein bisschen zu früh anfängt oder sowas. Das ist nichts Ungewöhnliches. Deswegen, insgesamt fand ich, also wie gesagt, ich habe sehr gelassen geschaut, das Spiel. Das war ja immer so ein Hin und Her, ne? Also am Anfang lagen wir relativ hoch hinten, glaube ich, 14-0. Dann haben wir das ausgeglichen, schöner Touchdown, Pass von Nick Mullens auf Jordan Reed. Und ja, am Ende war es halt die alte Leier. Die 49ers insgesamt mit 4 Turnovern, also 2 Interceptions von Nick Mullens, ein Fumble von Nick Mullens und ein, ich glaube beim Punt Return war das direkt nach dem ersten gestoppten Drive der Cowboys, ein Punt Return von Richie James, der den gefumbled hat und dann auch gebencht wurde als Punt Returner. Ja, das kennen wir, da haben wir jetzt die letzten Wochen drüber gesprochen. Es ist gefühlt, wie schon angedeutet, jede Woche das gleiche Thema. Wer in der NFL eben den Ball abgibt, herschenkt, der verliert, ne? Und du hast am Ende wahrscheinlich wieder die besseren Zahlen auf deiner Seite. Was die Yards angeht, was die First Downs angeht, ich schaue gerade 28 First Downs, die Cowboys hingegen nur 15. Insgesamt 458 Yards der 49ers, da kommt natürlich noch die Hail Mary am Ende mit rein, aber auch die Cowboys haben nur 291 gemacht, Yards per Play, bei uns 5,7, bei den Cowboys 5,0. Nur der einzige Unterschied ist dann hier wieder Turnover, 4 49ers und Cowboys 0. Das hatte auch Trent Williams so schön gesagt, Turnovers, ja, die killen dich in dieser Liga und er sagte selber, du gewinnst in der Liga keine Spiele, wenn du ein Turnover-Ratio von 4-0 hast. Und das kannst du eben nur kompensieren, wie die Defense ähnlich viele Turnover kreiert. Nur davon kann man halt auch nicht jede Woche ausgehen. Fred Warner hatte nach dem Spiel das zwar ganz schön gesagt und sagte auch, ja, er hält die Defense an einem hohen Standard und sagt dann, die hätten der Offense helfen müssen. Aber ich glaube, er weiß selber genau, dass du halt mit so einer Offense, die ja eigentlich gut funktioniert, und das ist eigentlich so das Frustrierende daran, dass das Laufspiel funktioniert, dass auch das Play-Action-Spiel funktioniert, dass du Receiver hast, die Bälle fangen, aber dann letztendlich dich durch deine eigenen Fehler wieder um den verdienten Lohn bringst irgendwo. Und man ist jetzt eben einfach an der Stelle angelangt. Wir wissen, was wir an Nick Mullens haben. Nick Mullens ist scheinbar der bessere Backup noch als CJ Beathard. Ich weiß nicht, wer jetzt noch anfängt, nach CJ Beathard zu schreien, das kann ich verstehen, ja, wenn man das in einem Spiel macht. Aber Leute, wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch CJ Beathard schon 10-mal gesehen. Und ich weiß nicht, wer sich da erinnert, da haben die Leute laut nach Mullens geschrien. Also ich glaube, wir können uns einigen, sowohl Nick Mullens als auch CJ Beathard sind, und das ist leider ärgerlich, weil wir da unsere Annahme von vor der Saison zurücknehmen müssen, sind auch scheinbar nicht so die besten Backups, mit denen du auch mal low-key Spiele gewinnen kannst. Nick Mullens noch eher als CJ Beathard, der hat es ja auch mal gezeigt, dass er mal einen rausreißen kann. Aber diese Baseline bei Nick Mullens ist einfach sehr gering. Wenn du halt jedes Mal 2 bis 3 Turnover einplanen musst, weil die einfach passieren bei ihm. Das ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen kann, ja, das ist, liegt da und daran. Nein, er hat einfach da zum Teil Aussetzer dabei. Das waren gestern wieder 2 hanebüchene Würfe, die wir die Wochen davor auch schon gesehen haben zum Teil. Dann hat er wieder Superwürfe dabei und dann fummelt er den Ball ich weiß nicht, wer das Play noch im Kopf hat. Mike McGlinchey drängt meines Erachtens, ich weiß nicht, du Moritz als O-Line-Experte in Anführungsstrichen, sag ich mal, kannst ja vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Mike McGlinchey drängt DeMarcus Lawrence eigentlich ganz gut ab. Aber Miles macht halt in der Pocket für mich, ich weiß nicht, wie es du siehst, kannst du gleich gerne nochmal sagen, aber macht dann in der Pocket irgendwie nicht keinen Zwischenschritt, bewegt sich nicht, sodass Lawrence dann einfach, obwohl er quasi von McGlinchey abgedrängt wird, noch kann ihn vom Ball trennen. Ich weiß nicht, da würde mich vielleicht interessieren, würdest du da die Schuld eher, oder Schuld, wenn man so sagen kann, weiß nicht, würdest du da sagen, das war eher Miles oder geht das Ding auf McGlinchys Kappe?
Ich glaube, man könnte in beide Richtungen argumentieren, man könnte auch sagen, es geht Entschuldigung, das ist eigentlich die Schuld von beiden und sowohl auch von keinen. Natürlich, du kannst als O-Liner nicht immer hundertprozentig perfekt deine Pocket blocken, das ist ganz klar, jeder, der es mal gespielt hat. Manchmal ist es einfach so ein Snap, du hast gerade, du wirst vom Dealer einen Punkt erwischt, wo du gerade nicht so die perfekte Balance hast. Und dann hast du irgendwie schon gut zu tun, dass du den Dealer noch irgendwie einfach nur nach hinten raus wegbekommst. Und da ist er natürlich ganz hilfreich, weil halt dein QB mal diesen einen Step nach vorne machen kann. Das auch in dem Marcus Lawrence, weil er sich lang macht. Er ist auch 6'4 groß, also ziemlich groß, also knapp nicht an ihn drankommen. Er hat es gestern gesehen. McLeish hat eigentlich einen sauberen Block gemacht. Hat eigentlich darauf realisiert, dass er halt Mullins, wenn er den Wurf auch macht, auch einen Step nach vorne, also einen Schritt nach vorne in der Pocket macht und er dadurch ein bisschen mehr Platz gewinnt als McLeish. Das ist aber nicht passiert und deswegen hat DeMarcus Lawrence seine Hand lang gemacht, ist noch an Nick Miles drangekommen und so war es halt ein Sack. Wenn man jetzt im Endeffekt die Schuld dran geben kann, es kommt das Play-Design drauf an, es kommt drauf an, war es jetzt ein kurzer Pass, ein langer Pass, ein Intermediate Pass oder war es ein Screen, der angedacht war. Ich kenne das Play jetzt leider gerade nicht gar nicht mehr so genau, was es jetzt war im Endeffekt. Also, es wird eine Analyse zeigen, wer den Fehler hatte, wer die Schuld dran hatte. Ich würde sagen, es waren wahrscheinlich beide. Vielleicht aber auch eher Nick Miles oder McClinchy, das ist dann halt zu sehen.
Ja, also, ne, es lässt sich
vielleicht nochmal ganz kurz. Ja. Da ist dann halt auch noch so ein kleiner Unterschied zwischen McClinchy und Trent Williams. Das ist einfach die Erfahrung, die man hat. Und Williams hat natürlich auch einfach ein bisschen mehr Masse und da passiert sowas nicht so oft und er kann sich aber halt noch in den Weg stellen, wenn was ist. Und ist dann halt einfach so das Problem von McClinchy, dass er auch mal zu sehr gerne gepusht wird vom D-Liner und das darf eigentlich nicht passieren. Also, wenn eine Sache nicht passieren darf in der O-Liner, ist es, dass du vom D-Liner jedes Play gefühlt gebullrushed wirst. Weil das ist das Schwierigste zu verteidigen. Du kannst immer einen schnellen D-Liner blocken, choppen irgendwie, aber wenn dich einfach ein Bullrush, ein D-Liner fast jedes Play 1-1 besiegt, also im direkten 1-1 nur weil er stärker ist, dich nach hinten schiebt, ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass du vielleicht entweder etwas mehr zu McDonald's gehen solltest oder zu Burger King oder vielleicht dann doch ein bisschen mehr auf der Bank drücken solltest.
Ja, aber ne, also kann man jetzt, glaube ich, so und so hin und her diskutieren. Ich weiß nicht, also für mich, ja, so eine Mischung halt, ne, spricht dafür, dass McGlinchey halt mal wieder im Pass-Blocking die gewohnten Probleme zeigt, Nick Miles auch in der Pocket so ein bisschen hektisch wirkt und irgendwie so nicht so diese Präsenz hat, die man sich vielleicht von seinem QB wünscht. Aber wir dürfen auch bei Nick Miles nicht vergessen, ne? Das ist ein undrafted Free Agent gewesen, dass der überhaupt es so weit geschafft hat in die NFL und ich sag mal so, es gab schon wirklich Quarterbacks, die noch schlechter performt haben. Ich will nicht sagen, dass er schlecht performt, um Gottes Willen, also er ist halt einfach kein High-End-Starter und wahrscheinlich auch kein Low-End-Starter. Dennoch, glaube ich, ist es falsch und ich finde es auch nicht gut, wenn dann so viel auf ihm rumgehackt wird und dann da beleidigt wird oder was auch immer, was man da ja auch vor allem auf amerikanischen Seiten liest. Das macht er ja auch nicht extra. Also das ist ja klar, ne? Der gibt sein Bestes, der haut sich rein fürs Team, das unterstreichen die Teammates auch jedes Mal, dass sie sagen, dass er einfach eine tolle Persönlichkeit ist. Er ist nur einfach kein Top-Quarterback. Und das wird er auch nicht werden und damit müssen wir uns abfinden. Dennoch kann man trotzdem es toll finden, was er erreicht hat und ich finde, das sollte man auch tun. Ich weiß nicht, alleine, das hatte ich heute auch in der Facebook-Gruppe geschrieben, dass das Team mit so vielen Verletzten und in diesem Zustand uns als Fans überhaupt noch die Möglichkeit gegeben hat, so lange zu hoffen und da eine Möglichkeit zu haben auf die Playoffs. Darauf sollte man eher stolz sein, als sich da jetzt drüber zu ärgern. Ich glaube, geärgert haben wir uns jetzt alle gut genug, ausreichend. Deswegen, das kann ich einfach nur den Leuten mitgeben. Regt euch nicht auf. Die Spieler, die wollen auch Erfolg haben, die machen das nicht extra. Damit ist wirklich niemandem geholfen. Deswegen, das ist so mein Appell auf jeden Fall, dass ich da mitnehme. Ich weiß nicht, wo wir dabei sind. Wir können ja auch noch mal ein paar Spieler positiv hervorheben. Moritz hat es gesagt, ne? Kelly Witherspoon. Interessant fand ich, dass er überhaupt gestartet hat. Also, klar, Sherman auf der einen Seite, Aber ich hatte eigentlich gedacht, dadurch, dass Quan Williams auch wieder active war und Emmanuel Mosley auch, dass Emmanuel Mosley auf der anderen Seite starten wird auf Outside Cornerback. Es war dann tatsächlich so, dass Akello Witherspoon 57 Snaps gespielt hat. Ich glaube, das ist fast jeder Snap in der Defense gewesen. Und der hat da den Hauptteil, ich weiß gar nicht, Sherman spielt meistens links, also den Hauptteil die rechte Seite des Feldes gecovert. Hat da, wurde 6-mal angeworfen, hat 2 Receptions nur zugelassen für 13 Yards, also eine Coverage Grade von 88,8, war damit insgesamt der bewerteste 49ers Defender. Also ich will da jetzt nicht wieder anfangen von wegen, ja, vielleicht ist er da nächstes Jahr ja wieder in der Rotation dabei und da den wieder hochhypen, das hatten wir jetzt schon zu oft, als dass man das jetzt nochmal machen sollte. Es ist, glaube ich, erstmal einfach schön zu sehen, dass er noch da ist und dass er auch mal wieder seinen Namen im Ring geworfen hat. Und eine andere Personalie, die gestern vor allem in der ersten Halbzeit auf sich aufmerksam gemacht hat, war ja Arik Armstead, der gestern 2 Sacks hatte. Ich glaube, das waren dann mehr als in der gesamten restlichen Saison. Bis dato hatte er 1,5 Sacks. Hat eigentlich eine ganz gute Figur abgegeben. Mal wieder ist auch, ich weiß nicht, ich glaube, mehrfach über die Inside gekommen. Also war nicht als Edge-Rusher aufgestellt, als seine Sacks resultiert sind aus den Plays, sondern eben als Interior-D-Liner, wo ja auch gemutmaßt wird, dass er da verstärkt hat.
Tatsächlich, dass der erste Sack, hatten wir alle noch in Erinnerung, weil er so über die Tackle aufgestellt hat, hat einen Stunt gemacht, ist ins andere A-Gap auf der anderen Seite, also er stand quasi über dem rechten Guard, wenn man jetzt von der offenen Seite guckt, und ist dann geslandet und in das Gap, also in diese Lücke zwischen linken Guard und Center rein, und hat da halt natürlich dieses Mismatch gehabt, weil das Blocking-Scheme einfach nicht aufgegangen ist. Und hat dann relativ einfach, er musste nicht wirklich viel vom Block wegkommen, also er wurde fast ungeblockt durchgekommen. Und den zweiten Sack, den er hatte, er gegen diesen Rookie-rechten Tackle, ich kenne jetzt leider den Namen nicht, aber von der Edge auf jeden Fall. Und ist da über die Edge ganz gut gekommen und hat den dort, glaube ich, gesagt. Ich meine, es muss eigentlich über die Edge gewesen sein. Nee, Entschuldigung, also es war über die Edge. Aber er ist dann kurz bevor die Pocket zu Ende ist, inside geslandet. Das heißt, er ist ganz normal als End gestanden und ist dann so zwischen Center und Guard reingekommen. Aber er ist auf jeden Fall ein Edge-Rush-Sack. Das ist ganz kurz, vielleicht so ein bisschen als erstaunlich zu erklären. Das ist eigentlich der Fehler, der im Tackle nie passieren sollte. Es gibt dieses sogenannte SIFT-Rule, also Seal Inside First. Genau aus diesem Grund, weil wenn ich einen Defense-End über außen schlägt, jetzt als kurzes Beispiel, hat er noch einen sehr, sehr langen Weg, bis er zum QB kommt, und du kannst ihm immer noch eine Hand mitgeben, ihn nach hinten rausdrängen und einfach gucken, dass er dann halt einen Meter zu weit nach hinten ist. Exakt das, was bei McClinchy nicht funktioniert hat. Und wer dich eben inside schlägt, ist er direkt im Gesicht vom QB. Der QB, vor allen Dingen, wenn er wie dort nicht unbedingt der mobilste ist, hat auch keine Chance, irgendwie einen Step in die Pocket zu machen und nach links oder rechts, sondern wird komplett überfahren vom Defense End. Das ist so ein bisschen, das hat Nick Bosa sehr gut gemacht, der hat es oft gemacht letztes Jahr und hat so viele Sacks gehabt und so viele Pressures. Armstead auch, und es ist halt wirklich schwer von End das zu schaffen, weil die Tackles sehr darauf gewillt sind, das zu stoppen. Aber es hat mich sehr gefreut für ihn, für unseren Walter Payton Man of the Year Nominee.
Ja, war ja vielleicht auch ganz gut, dass so ein bisschen die Kritik, die ja kam, auch logischerweise, ne, auch von mir oder uns jetzt oder so, ist ja logisch, ne? Ja, das hinterfragt man dann einfach irgendwo, wenn jemand so einen teuren Vertrag bekommt.
Aber das zeigt uns halt definitiv, dass wir halt von der Inside Rush, dass er halt auch wirklich die Qualität noch besitzt für letztes Jahr. Also er ist halt auf jeden Fall kein Bust, würde ich sagen.
Nein, nein. Und ich denke auch, mit der Rückkehr dann von Nick Bosa und eventuell die Ford und allen anderen da in der D-Line, denke ich, wird auch seine Leistung wieder besser werden nächstes Jahr. Noch kurz zur Defense, wer mir da gestern nicht so gut gefallen hat, das war tatsächlich das Defensive Backfield, also jetzt abgesehen von Witherspoon und auch Mosley und Koa Williams fand ich auch ganz gut. Richard Sherman gestern, komische Leistung, also wirklich selten von ihm gesehen. Also als Cornerback ist er ja eigentlich relativ bekannt dafür, dass er ganz gut tackeln kann. Da haben ja manche Cornerbacks ein bisschen Probleme mit. Ich weiß nicht, Jalen Ramsey oder so. Das ist ja manchmal ein bisschen problematisch gewesen.
Ramsey Germany in der Stelle.
Heads off, also gegen die Jets verlieren. Nicht schlecht.
Ja.
Also, naja, gut. Aber da sieht man, dass unsere Siege gegen die auch, ne? Ja. Na, egal, ich will jetzt auch nicht, Schadenfreude ist jetzt auch irgendwie unangebracht oder so, ich glaube, die Rams kommen in die Playoffs, wir nicht, also lasst uns unsere Freude an der Stelle so ein bisschen wenigstens. Ich meine, wurde sich ja auch ausreichend drüber lustig gemacht. Ich meine, die Jets haben sich ja auch ein bisschen darüber geärgert, habe ich so mitbekommen. Aber das ist auch wieder eine andere Diskussion. Ich glaube, Mikael Beckner hatte das ganz schön gesagt. Man reißt sich nicht Woche für Woche den Arsch auf, dass es dann wirklich Fans gibt, die sich dann freuen, wenn das eigene Team verliert. Denke, damit ist auch alles gesagt dazu. Nochmal zum Thema zurück. Richard Sherman beim Tackling vor allem Problem gehabt. Hatte, glaube ich, bei zwei Touchdown-Runs, ich glaube, beim einen von Troy Pollard und beim anderen von Touchdown-Catch war es, glaube ich, von Dalton Schultz, jeweils einen Tackle verfehlt. Also, Tony Pollard heißt er übrigens. Weiß ich nicht, sah irgendwie gar nicht gut aus. Auch so insgesamt irgendwie ein bisschen rusty. Und ich weiß nicht, wie du siehst, aber so wirklich Argumente sammelt er gerade nicht für eine Vertragsverlängerung, oder? Also, oder überhaupt, sage ich mal, nochmal für einen lukrativen Kontrakt mit irgendeinem anderen Team möglicherweise.
Ja, man will jetzt natürlich nicht von einem Spiel auf die ganze Saison schließen oder generell so eine Leistung. Aber es hat für uns definitiv so ein bisschen gezeigt, dass halt einfach dieser Grund, ihm jetzt 8, 9, 10 oder sogar noch mehr Millionen Dollar im Jahr zu zahlen, einfach für uns wirklich nicht gegeben ist. Wir haben so viele Baustellen, so viele Leute, die wir bezahlen müssen. Allein schon Fred Warner, der wird richtig teuer, oder auch Trent Williams, der Top-Priorität hat dieses Offseason. Ja, ich meine, wir haben es ja gestern gesehen, der Kyle Witherspoon, vielleicht, wenn jetzt die nächsten zwei Spiele auch nochmal eine vergleichbare Leistung zeigt, kriegt er nochmal einen Jahresvertrag bei uns, und wenn nicht, hat er zum Beispiel auch eine Leistung gezeigt, dass es vielleicht auf jeden Fall für wenigstens irgendwo ein One-Year-Prove-It-Deal reicht bei irgendeinem anderen Team. Bei Richard Sherman kommt es auch auf die nächsten zwei Spiele an, ne? Die gerechtfertigte Kritik, er ist 33, also wird auf jeden Fall 33 in der nächsten Saison, was halt für einen Cornerback wirklich schon eigentlich Oberkante Unterlippe ist, wenn man so sagen darf. Wenn jetzt die nächsten zwei Spiele nicht mehr so gut performen, dann ja, könnte schon hin sein. Vielleicht dann auch für uns sogar, dass er billig genug ist, dass wir ihn nochmal resignen, so für 4 oder 5 Millionen maximal. Ah, jetzt mal so grob, ne? Jetzt nur mal so grob in die Richtung, jetzt nicht genau. Aber was mich auch wirklich, wie gesagt, gewundert hat, was du auch gerade angesprochen hast, war diese Tackle-Leistung von ihm, das erwartet man eigentlich nicht. Er ist ja so ein bisschen so ein Smash-Mouth-Cornerback, also er spricht gerne, aber er kann auch die Leistung, er zeigt die Leistung auch dementsprechend und haut auch gerne mal drauf, wenn ein Running Back vorbeikommt. Das hat man erstaunlicherweise gestern von der Kyle Witherspoon sogar gesehen, der hat einige schöne Plays dabei gehabt. Und da wollte ich vorhin noch mal drauf zu sprechen kommen, hab's aber komplett vergessen. Kyle Witherspoon, das muss man sich vorstellen, ist eigentlich das perfekte Pendant zu Richard Sherman, also er ist exakt der gleiche Spieler vom Spielertyp her, 6'3 groß, am besten in der Deep Third, nur halt noch ein bisschen athletischer als Sherman, aber dafür halt nicht so, ja, smart vielleicht schon, aber startet nicht so viel, also lernt nicht so viel, bereitet sich nicht so viel auf dem Spiel vor. Und ja, also, es ist wirklich schwierig, Argumente zu finden, dass wir Richard Sherman nochmal für die nächste Saison behalten sollten, außer der Vertrag geht in dementsprechende Richtung.
Das ist vielleicht der einzige Vorteil, ne? Ich meine, er macht sich in meinen Augen gerade selber A, entbehrlich und wahrscheinlich auch B, ein bisschen günstiger. Gut, du sagst es, ne? Einzelne Spiele werden da jetzt nicht helfen, aber du kennst es ja, dass die NFL ist ein Geschäft und du hast da so am ehesten die letzten Spiele im Hinterkopf. Garoppolo hat das dazu geholfen, einen 100-Millionen-Vertrag, noch mehr waren es, zu bekommen. Deswegen, ich denke schon, dass das den 49ers oder auch einem anderen Team möglicherweise ein bisschen Leverage verleiht. Aber er ist ja auch ein Typ, der gerne auf sich selbst wettet, ne? Das haben wir ja bei seinem letzten Contract gesehen. Und mal gucken, also ich habe die Möglichkeit noch nicht endgültig ausgeschlossen, weil ich glaube, dass dieser Cornerback-Room trotzdem noch irgendwie so ein Veteran gut vertragen kann. Also die Qualität ist in meinen Augen da. Also Verrett, gestern übrigens ausgefallen, kurzfristig mit Illness, also Krankheit oder so. Also ich hoffe, naja, kein Corona, aber das...
Vielleicht ist es so, das muss ich ganz kurz erklären, habe ich gestern einen interessanten Artikel zugelesen. Spieler dürfen natürlich nicht spielen, wenn sie so typische Symptome haben, wie zum Beispiel Husten und so weiter, die auch Corona-Symptome sein könnten, weil die Tests sind ja immer einen Tag verzögert. Und er hat dieses Symptom halt gestern am Spieltag gezeigt morgens und das hat natürlich klar, dass er nicht spielen darf. Es geht auch bisher für den Angeht vor. Aber was ich gehört habe, ist, dass das ausgeht, dass er keinen Corona hat scheinbar. Es war halt wirklich nur eine Krankheit, aber es war halt aus Sicherheitsgründen.
Ja, das hört sich ja schon mal gut an, dass er dann die restlichen Spiele noch machen kann und da nochmal Argumente für sich sammeln kann auch. Nein, wo ich ansetzen wollte, also mit Witherspoon, mit Verrett, mit Quan Williams, mit Emmanuel Mosley, da hast du eigentlich ordentliche Cornerbacks, finde ich. Also, aber wie gesagt, das sind halt auch alles Cornerbacks, bis auf Quan Williams jetzt, aber der ist eben auch in Anführungsstrichen nur der Slot-Corner. Wie wichtig der ist, wissen wir ja alle eigentlich. Aber es ist halt auch nicht so der große Persönlichkeitstyp, glaube ich, so wie ein Sherman eben ist, ne? Also da brauchen wir nicht drüber reden. dass der irgendwie da so ein Tonesetter ist und das einfach ein Spielertyp ist, an dem sich Leute orientieren. Deswegen finde ich Cornerback Room, bin ich gespannt, ob da wirklich was gemacht wird. Wo definitiv was gemacht werden sollte, ist Strong Safety, meines Erachtens. Marcel Harris gestern wieder in meinen Augen sehr, sehr schwaches Spiel gehabt. PFF Grade unterstreicht das auch. Ich weiß nicht, ein tiefer Pass von Dalton war dabei, wo er viel zu spät reagiert, in der tiefen Zone dann überworfen wird. Also er wurde überworfen, der Receiver hat den Ball dann aber trotzdem gefangen. Also er hat einfach da gepennt und insgesamt, also er wirkt auf mich auch nicht unbedingt wie der athletischste Spieler. So. Also es ist, da fehlt mir einfach so am Ende man muss schon sagen, irgendwie die Qualität, um in der NFL zu starten. Er kann sicherlich mal für ein paar Plays reinkommen. Aber insgesamt, ja, war das irgendwie nicht so ganz überzeugend. Interessant war, der hat sich die Snaps geteilt mit Jimmy Ward. Also Free Safety gespielt hat Tavarius Moore. Strong Safety waren teilweise Jimmy Ward, teilweise Marcel Harris. Aber auch Jimmy Ward gestern, durchwachsene Leistung gehabt. Ich weiß nicht, also klar, Jimmy Ward hat einen langfristigen Vertrag, der sollte safe sein. Und Jimmy Ward für mich auch ein wichtiger Bestandteil dieser Secondary, brauchen wir gar nicht wegdiskutieren. Aber Strong Safety ist schon so ein Spieler oder so eine Position, wo bei den 49ers in meinen Augen definitiv was gemacht werden muss. Ich bin auch ein Verfechter davon zu sagen, Jacoby Tart sollte nochmal einen Vertrag bekommen. Weil ich nicht der Meinung bin, dass man sowohl im Draft als auch in der Free Agency einen verlässlichen Spieler zu 100% garantiert bekommt. Bei Tart weiß man, was man hat. Problem ist natürlich die Verletzungsanfälligkeit bei ihm. Da würde es mir irgendwie gefallen, wenn man Tart irgendwie möglicherweise nochmal zu einem 1-2-Jahres-Vertrag bringen kann und dann irgendwie in einer zweiten, dritten Runde oder so da noch möglicherweise in Safety oder so draftet. Mir wird da ohnehin ein Spieler gefallen, der da so ein bisschen Ballhawking-mäßig unterwegs ist und da die Secondary so ein bisschen abdeckt. Muss jetzt kein Jamal Adams sein, muss jetzt kein Minka Fitzpatrick sein, aber ja, so ein Spielertyp wie Jabril Peppers oder, ja, ich weiß nicht, wenn man sich das jetzt vernünftig vorstellen kann, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, Moritz, aber einfach so Spieler, die so ein bisschen übers Feld fliegen und so ein bisschen all over the field sind und auch so ein bisschen variabel einsetzbar sind einfach. Und das fehlt mir bei uns in der Defense so ein bisschen. Tavarius Moore sollte, glaube ich, so eine Art Spielertyp sein. Ist es letztendlich leider nicht geworden. Und ich weiß nicht, wenn man da irgendwie so einen Glücksgriff landen könnte, oder Jeremy Chinn oder so, auch ein gutes Beispiel jetzt bei den Panthers, auch so ein Spielertyp, dann fände ich das gut. Nur das ist natürlich immer einfach dahergesagt. Insgesamt, wie gesagt, glaube ich, Marcel Harris, das Experiment, so langsam sollte das beendet sein. Wie gesagt, auch letzte Saison schon ein paar Spiele dabei gehabt, wo man einfach gemerkt hat, dass das. Ich will jetzt nicht irgendwem die NFL-Qualität absprechen oder so, aber du siehst eben schon, dass er da manchmal einfach ja an seine Grenzen gerät und dass das nicht nur ein, zweimal passiert ist, sondern jetzt auch schon häufiger vorgekommen ist, sodass ich da mir doch mal langsam so eine Schlussfolgerung zutraue. Ich denke nicht, dass wir ihn als Starter wiedersehen werden. Das ist, glaube ich, gegessen. Ich weiß nicht, Moritz, vielleicht noch ganz kurz zu den Cowboys. Haben die dir großartig gut gefallen? Also ich wüsste jetzt nicht, ob die jetzt wirklich viel besser waren als wir. Also das war irgendwie, ich hatte nie richtig Angst irgendwie vor den Cowboys und dennoch hat es dann dafür gereicht, uns mal wieder ja doch recht deutlich zu schlagen.
Das war dieses typische Spiel mal wieder. Wir haben uns einfach selber geschlagen. Du hast ja vorhin angesprochen, hat auch Trent Williams jetzt in der Pressekonferenz gesagt, diese 4 Turnovers im Vergleich zu 0, das ist einfach, das kann man nicht gewinnen. Also zu 99% kann man das einfach nicht gewinnen. Das ist schwierig zu sagen. Also ich habe es gestern auch gesagt, ich fand die Cowboys schlechter als uns. Wir haben es ja gesehen, die haben durch zwei blöde Fuck-Ups von uns, wenn ich das so sagen darf, ziemlich schnell mit 14-0 geführt, aber wir waren auch ziemlich schnell wieder dran. So ist nicht. So rein von der Leistung her fand ich uns definitiv besser, aber mit 4 Turnovers, was wir halt erwarten. Und natürlich sehr, also man könnte natürlich auch argumentieren, dass sie besser gespielt haben, weil sie überhaupt erst keine Turnover gemacht haben, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Wenn wir die Turnover gestrichen hätten, wir hätten diese Turnover nicht gemacht, wir hätten vielleicht einen von diesen 4 Tries, die wir dann abgegeben, verschenkt haben, wenigstens vielleicht ein bisschen in Punkte umgewandelt, wäre es ganz anders ausgegangen, das Ergebnis. Und das ist halt auch eben so das Problem, wenn man schon einen QB hat, der wirklich nur ein Game-Manager ist, wie es auch zum Beispiel auch ein Jimmy Garoppolo ist, der halt aber hin und wieder mal das Team auf seine Schultern packen kann und doch durchführen kann, sollte ja auch wenigstens relativ sicher sein oder auch dafür wirklich Big Plays machen können, weil Nick Mullens ist halt schon ziemlich beschränkt körperlich und seinen Attributen. Er hat keinen großen, starken Arm, CJ Beathard immer wieder reinkommt für tiefe Würfe. Er hat auch nicht den schnellsten Release, er ist halt so ein Game Manager und da soll es dir halt dann gerade keine Fehler erlauben, auch wenn du langfristig in der NFL im World's Backup sein willst. Aber allerdings, auch um ihn da ein bisschen nochmal zu schützen auf CJ Beathard, da hat Kyle Shanahan was ganz Schönes gesagt in der Pressekonferenz, und zwar die QBs, die wirklich lange Backup-QBs sind, wie es zum Beispiel auch ein Fitzpatrick war, oder Fitzmagic, wie man auch immer nennen will, wie er immer performt. Oder auch mal zum Beispiel Mike Glenn oder so. Das sind halt immer die Spieler, die auch relativ wenig spielen als Backup. Und wenn halt ein Backup viel spielen muss, dann wird er halt exposed, weil er ist halt einfach aus dem Grund auch nur ein Backup. Ne? Das muss man doch immer so sehen. Und vielleicht auch mal ein kleiner Appell, bitte. Ich weiß, wahrscheinlich macht es von euch keiner. Aber urteilt nicht immer zu schnell und vor allen Dingen schreibt auch Spieler nicht irgendwie persönlich jetzt in die DMs, du bist scheiße und so weiter, weil das hören die oft genug. Und wenn man das als Spieler, ich meine, wir haben es zum Beispiel bei Dak Prescott gesehen, war es, glaube ich, ne? Wenn man halt so mentale Probleme schon hat, und bei vielen Fans kommt es halt auch mal vor, dass man so Nachrichten bekommt, dann geht es halt ziemlich auf die Psyche und man macht es dadurch definitiv nicht besser. Und ihr könnt euch vielleicht selber vorstellen, wie wird es euch gehen, wenn ihr mit dem ganzen Druck auf eure Schultern habt und dann kommen noch so Nachrichten. Ne? Ist halt einfach nicht schön. Und wir wissen, Nick Mullens ist wirklich ein super Typ, er ist ein guter Teamleader, ist halt leider kein Top-QB, er wird niemand sein. Wir haben vor, dass es auch noch gedacht, er könnte vielleicht so ein Low-End-Starter sein, High-End-Backup. Ist es nicht, vielleicht ziehen wir nächstes Jahr nochmal bei uns für einen Einjahresvertrag oder so, oder wir haben ihm so einen 5-6-Round-Tender gegeben. Aber ich mag es stark zu bezweifeln.
Ja, das war eigentlich gut zusammengefasst. Zu den Cowboys nochmal, ich will jetzt auch gar nicht bashen oder so, ne? Die haben ein gutes Spiel gemacht gestern, haben verdient gewonnen, also haben die Fehler konsequent ausgenutzt. Tony Pollard hat für uns in der Fantasy-Liga Punkte en masse produziert. Also ganz unglücklich war ich da jetzt nicht. Bin gespannt, vielleicht schaffen sie es ja noch in den Playoffs. Mit Dak Prescott sicherlich ein deutlich besseres Team als ohne. Das Gleiche gilt in meinen Augen nicht für Ezekiel Elliott, aber gut, wir haben jetzt hier keinen Dallas Cowboys Podcast und da hätte ich mich wahrscheinlich als Dallas Cowboys Fan schon des Öfteren aufgeregt, dass man Ezekiel Elliott tatsächlich so einen Vertrag gegeben hat. Und dann sieht, was ein Running Back von der Straße quasi mit Tony Pollard da leisten kann als Running Back. Das zeigen die 49ers ja auch Woche für Woche wieder. Ja, das war eine spannende Entscheidung auf jeden Fall. Bin gespannt, wie das da weitergeht. War jetzt auch ein komisches Matchup einfach. Ne? Ich meine, immerhin waren Fans im Stadion. War auch ganz schön zu sehen, dass einige 49ers-Fans da waren. Viel rot gewesen im Publikum. Aber insgesamt, also beide Teams mit Backup-QB und dann noch in so einer Covid-Saison und für beide geht es irgendwie so doch noch um eigentlich nichts mehr, wobei die Cowboys jetzt natürlich wieder im Spiel sind, ne? Ein Sieg zurück, glaube ich, nur noch. Dennoch hat sich das irgendwie nicht so angefühlt wie das eigentliche Cowboys gegen 49ers. Also ich habe das Gefühl, also seitdem ich jetzt intensiv schaue, also seit 2012, 2013, ist da kaum ein Spiel in der Regular Season dabei gewesen, wo die 49ers auf die Cowboys getroffen sind und es da wirklich irgendwie so eine gewisse Relevanz hatte. Also ich glaube, das letzte Mal war es ein 40-10, haben die Cowboys, glaube ich, gewonnen. Wir mit CJ Beathard komplett auf dem Zahnfleisch gegangen. Und ich glaube, die Cowboys hatten, das war, glaube ich, die Rookie-Saison von Elliott und von Prescott, sind komplett über uns drüber gerollt. Und jetzt dieses Spiel, kurz gegen Ende der Saison, was ja eigentlich ein Sunday-Night-Game gewesen wäre. Also, ich sag mal, mit Prescott, mit Garoppolo, mit allen fitten Leuten, keine Ahnung, wenn die Niners, also wenn angenommen beide hätten vor dem Spiel jetzt, 9-4 gestanden, was wäre das für ein Spiel geworden, ne? Also, das wäre super gewesen. Ich glaube, ich hatte vor der Saison es sogar gesagt in dem Podcast, wo wir über den Schedule geredet haben, das ist ein Spiel, da freue ich mich drauf, ne? Und jetzt, wie das Spiel dann wirklich jetzt letztendlich gelaufen ist, war schon ernüchternd. Und ist einfach schade gewesen, dass diese Rivalität irgendwie ja nicht mehr so richtig ins Laufen kommt. Da hat auch die Hail Mary am Ende nichts mehr geholfen, die uns zwar Fantasy-Punkte gebracht hat mit Kendrick Bourne. Hats off da nochmal. Ich glaube, war auch der erste Touchdown von Kendrick Bourne in dieser Saison. Auch eigentlich ziemlich komisch, da der ja so als Redzone-Waffe eigentlich eingeplant war, aber das hat diese Saison auch nicht so gut funktioniert. Auch das eben eine Personalie, nach der Saison Vertrag ausläuft, muss man gucken, wie bei so vielen. Aber zu dem Play, glaube ich.
Vielleicht immer ein bisschen so auf diese Rivalität zu sprechen zu kommen.
Ja, ja.
Wir müssen halt einfach sehen, das war eine Rivalität vor 20 Jahren, ne, mit der Catch. Und es ist halt, es läuft halt mittlerweile aus. Wir haben ganz neue Rivalen. Ich meine, die Oakland Raiders sind immer noch da. Die Seahawks, dann
Las Vegas.
Rivalen an. Vegas. Entschuldigung. Ja, das ist schlimm. Zum Glück reden wir gerade nicht über die Redskins, sonst würde ich auch noch über Redskins sagen, anstatt Washington Football Team. Und ich habe es im ersten Wort schon wieder verkackt. ja, also
man San Diego Chargers und St. Louis Rams sind auch noch.
Ja, es ist, oh Gott. es ist dann immer neue Realitäten. Ne? Das Spiel entwickelt sich weiter, die Conference werden geändert und so weiter. Und dann hast du halt ganz andere Gegner und ganz andere Erzrivalen, nenne ich es jetzt mal. Ich meine, ich mag die Cowboys jetzt persönlich nicht so wirklich. Lass mal dahingestellt sein. Ich meine, wir haben halt mit ihnen an Rivalität nichts mehr zu tun, so großartig, vor allen Dingen diese Saison. Nicht. Leider. Man muss sie nicht mögen, aber so ja, also, großartig Rivalen sind es jetzt auch nicht.
Ja, also es lebt halt, glaube ich, auch davon, es ist, da müssen wir ehrlich sein, also es lebt halt auch nicht so von unserer Generation noch, also da glaube ich, sind wir ein bisschen anders gepolt noch als andere. Keine Ahnung, also wenn Wandi jetzt hier den Podcast macht mit Thorsten oder so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie eine andere Brisanz drin ist, hatten sie auch vor dem Spiel gesagt, ne, in der Preview. dass das für die so die Rivalität ist, bei uns ist es halt so Seahawks oder auch Rams schon mittlerweile oder auch Cardinals. Das halt so die Spiele sind, ne, wo man auch irgendwie auch Leute in unserem Alter hat, weil also viele jetzt, die man kennt, sind ja Seahawks-Fans oder so, dass man da dann eine gewisse Rivalität aufbaut, das ist ja ganz normal, ne? Und ist auch nicht so schlimm, finde ich. Es ist halt ein bisschen schade, weil es halt schon zwei Traditions-Franchises sind, so die, ja, die aktuell, jetzt gut, die 49ers waren jetzt mal im Super Bowl wieder, aber wo es aktuell ja nicht so gut läuft, ne? Und das ist halt auch insgesamt so ernüchterndes Fazit, was man, glaube ich, so ziehen kann, auch nach dem Spiel jetzt nochmal, weil es jetzt ja auch sicher ist, dass die 49ers, ich hatte es ja am Anfang erwähnt, dritte von vier Saisons mit Kyle Shanahan, Losing Record. Ja, ich glaube, so hat es sich nicht vorgestellt, ne? Und das ist halt auch einfach insgesamt ernüchternd zu sehen, wenn du letzte Saison jetzt gesehen hast, was gehen kann, ne? Und vor allem, ich sag mal, letzte Saison war es jetzt ja auch nicht so, dass das unser Team komplett fit war. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Also wir hatten da zum Teil Spiele dabei, wo mit Joe Staley und Mike McGlinchey beide Tackles ausgefallen sind. Oder George Kittle ausgefallen ist ziemlich lange. Oder Kyle Juszczyk oder Richard Sherman hat mal gefehlt. Und ja, es war jetzt auch nicht so, dass wir da irgendwie auf Rosen gebettet waren. Aber es hat eben alles irgendwie gepasst. Und ja, wenn das so ist, glaube ich, dass auch die 49ers da langfristig Erfolg haben können. Aber ja, das ist jetzt leider so. Ich glaube, Kyle Shanahan ist da selber mit am unglücklichsten von allen. Und ja, jetzt bleibt uns mal wieder nichts anderes übrig, als zu sagen, jo, hoffentlich nächstes Jahr. Das haben wir nach dem Super Bowl auch gesagt. Die Legendary Revenge Tour ist jetzt offiziell beendet, hatte ich gelesen. Das war noch ein ganz schöner ganz schöner Spruch, auch mit einem gewissen Sarkasmus dabei. Ja. Aber so ist es.
Sagen wir halt mal so, Legendary Revenge Tour 2.0. Dieses genau. Mal aber wirklich.
Dieses Mal wirklich, genau. Das wäre ein guter Filmtitel, tatsächlich. aber, und so ist es ja nun mal, eine Saison wird ja zu Ende gespielt. Das hatte ich am Anfang angekündigt, dass wir das ein bisschen vereinen. Zwei Spiele stehen noch an, der 49ers, in der Regular Season. Jetzt am kommenden Samstag gegen die Arizona Cardinals. Ich habe noch nicht gecheckt, wo es übertragen wird. Ich meine, ich habe bei Twitter gelesen, auf Twitch kommt es und bei Amazon. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, bei Twitch auch mit Coach Izume etc. pp. In der Übertragung müsste ich mal mich nochmal schlau machen oder ihr guckt mal auf unseren Social-Media-Kanälen oder so. Da würden wir das auf jeden Fall nochmal kundtun, wo ihr das Spiel verfolgen könnt, wenn ihr euch das antun wollt. Aber ich gehe mal davon aus, weil viel anderes bleibt einem ja aktuell nicht übrig. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das Spiel dann angehen an diesem Samstag. Ja, das zweite Matchup schon mit den Cardinals, in Woche 1 das erste Mal aufeinander getroffen. Da noch mit sehr viel Enthusiasmus und Hoffnung in unserer Brust. Jetzt ja schon ernüchtert eigentlich. Und ja, so richtig, die Vorzeichen sind ja irgendwie ganz andere, wie gesagt, als in Woche 1 und auch so richtig Hoffnung auf den Sieg, glaube ich, sollte oder kann man sich auch nicht tun. Aber andererseits ist es eben auch so, dass die Arizona Cardinals diese Saison ja doch ein relativ, wie soll ich sagen, durchwachsen ist es ja nicht. Es ist ja durchschnittlich, überdurchschnittlich.
Ja, es ist schon, man hat halt erwartet, das wird so eine typische 8-8-Saison bei ihnen. Ich meine, es ist das zweite Jahr mit einem Head Coach. Man kann nicht wirklich viel erwarten normalerweise. Es ist noch ein Aufbau, so, ich will nicht sagen Rebuild-Jahr, aber so ein bisschen so ein Findungsjahr vielleicht, wenn man so ein bisschen so deutsch sagen würde. Aber sie haben uns dann doch sehr positiv überrascht eigentlich. Also ich meine, ich jetzt ein kleines Spiel, ich sehe, ich habe jetzt nicht so viele gesehen, ich muss es zugeben, aber ich bin von deren Offense schon eigentlich ganz angetan. Es macht Spaß zuzuschauen. Und sie ist jetzt auch mit DeAndre Hopkins, den sie ja fast geschenkt bekommen haben von den Texans, damals für den Second-Round-Pick und ein bisschen mehr. Sehr effektiv und das wird auch so gegen uns so ein schwieriges Matchup. Ich meine, die Cardinals generell so ein Scrambling QB mit einer, sagen wir mal, auch mit einer Spread-Offense, das liegt uns ja eigentlich nie so und dann hast du halt noch so einen guten Receiver. Das wird wirklich witzig. Und vielleicht noch mal zu einem Punkt, ne? Für uns geht es um nichts mehr, aber wir hatten ja gerade schon mit Rivalitäten. Die Cardinals sind ein Rivale von uns, ein ziemlich großer Rivale, auch wenn man sie nicht so wirklich im Kopf hat. Wir haben die Möglichkeit, ihn noch ordentlich in die Suppe zu spucken. Und ich glaube, da werden wir alle drauf Bock haben. Also die Spieler vor allen Dingen. Wir auch, aber die Spieler mal.
Ja. Ja, ist ganz interessant, ne? Also Spiel findet ja in Arizona statt. Also für uns ist es quasi ein Heim- und ein Auswärtsspiel gleichzeitig. Also dieses Umfeld kennen die Niners jetzt so langsam. Aber egal wo, ich glaube, in den Heimstadien, in Anführungsstrichen, haben wir auch nur einen Sieg eingefahren. Also jetzt als Auswärtsmannschaft vielleicht läuft es dann ja besser. Müssen wir mal schauen. Zu den Cardinals nochmal. Also klar, positiv überrascht irgendwo. Der Rekord, der spiegelt halt schon das wieder, was man auch so sieht. Ne? Also sie sind jetzt bei 8-6, wenn ich das richtig gesehen habe. Hatten halt Spiele dabei, wo sie gut gespielt haben, wo man gesehen hat, okay, wenn diese Offense ihr volles Potenzial entfaltet, dann kann da richtig was gehen. Ne? Also wenn die Kyler Murray vernünftig als Runner einsetzen, wenn Kingsbury so ein bisschen davon wegkommt, stur seine Offense zu implementieren und da mit nur mit 4-5 Receivern und außer Shotgun spielt und dieses extreme Kurzballspiel forcieren möchte. Das ist auch manchmal so ein bisschen nach hinten losgegangen. Murray hat da manchmal auch so Entscheidungen dabei gehabt, die auch normal sind, ne? Bei einem Second-Year-Quarterback. Das kann halt nicht jeder im zweiten Jahr spielen wie Patrick Mahomes. Dafür macht das schon wirklich gut. Insgesamt ist da aber für meinen Geschmack irgendwie noch zu viel Sand im Getriebe, als dass der da noch sein sollte. Also natürlich spielen sie besser als letzte Saison und die spielen auch wahrscheinlich besser, als viele jetzt vorhergesagt haben und dass sie jetzt wirklich noch sogar als Zweiter, glaube ich, noch eine Chance hätten, theoretisch in die Playoffs einzuziehen, aber als Dritter, glaube ich, über die Wildcard ist es realistischer, wenn überhaupt. Das hätten, glaube ich, vor der Saison viele Cardinals-Fans so unterschrieben. Wenn ich mir aber angucke, wie die Saison jetzt wirklich gelaufen ist und wie sie ihre Siege geholt haben und gegen wen und so und gegen wen sie dann auch verloren haben zum Teil, kann ich mir vorstellen, dass da trotzdem irgendwie unterschiedlich so eine gewisse Ernüchterung auch irgendwo ist, weil, ja, ist irgendwie, also du siehst auf der einen Seite so ein bisschen wie bei uns auch, nur ein bisschen stärker, weil sie dir ja noch eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen, du siehst auf der einen Seite, was wäre möglich, das wird dann auch mal abgerufen und im nächsten Spiel hast du dann wieder so ein Stinker dabei, wo du denkst, ja gut, dann war das jetzt letzte Woche ein Ausrutscher oder man weiß es nicht. Ne? Also man kriegt halt jede Woche irgendwie eine andere Version der Cardinals. Gestern zum Beispiel in der Offense wirklich toll performt, aber in der Defense dann auch enorme Probleme gehabt da mit Jalen Hurts und der Eagles Offense, die ja auch, also so sehr ich Jalen Hurts Leistung gefeiert habe gestern, trotzdem glaube ich, kannst du nicht so wirklich dich da so auseinandernehmen lassen letztendlich. Patrick Peterson hat auch so irgendwie so die besten Jahre hinter sich. Um Gottes Willen, ist nicht schlecht, aber es ist halt so ein bisschen auch ein Abfall einfach, der zu erwarten war. Insgesamt, ne, ich glaube, Chandler Jones ist verletzt aktuell, also der beste Edge-Rusher ist da weggefallen. Haason Reddick hat natürlich eine super Saison aktuell, also mit dem Spiel vor allem letzte Woche. Aber insgesamt ist das alles nichts, wo du sagst, okay, die stellen jetzt irgendwie die NFL komplett auf den Kopf, ne? Und ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich in Arizona komplett zufrieden ist, was die Entwicklung angeht. Weil ich finde, zumindest offensiv ist es schon, gut, in der O-Line könnte man vielleicht noch was machen, aber zumindest offensiv ist es schon, ja, auf dem Papier eine sehr, sehr gute Offense. Und auch ein wirklich guter Playcaller mit Cliff Kingsbury. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass da so ein bisschen, dass man sich irgendwo doch so ein bisschen mehr erhofft hat, ne? Weil ich meine, vor einer Saison hört sich das halt immer gut an. Ja, wir verbessern uns, wir gehen 8-8. Aber wenn du das dann wirklich durchlebst und diesen Prozess hast von einer 8-8-Saison, die ja auch bedeutet, dass du 8 Spiele verlierst, das heißt nicht, dass du 8 Spiele nur gegen gute Mannschaften verlierst, das heißt auch mal, dass du gegen irgendeinen schwächeren Gegner verlierst, aber dafür auch gegen einen guten Gegner gewinnst. Und genauso in der Saison spielen die Cardinals halt gerade. Nur ich glaube, diese negativen Aspekte so eines Prozesses der Saison, da bist du dir am Anfang nicht so ganz bewusst. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass manche Cardinals-Fans oder vielleicht auch sogar die Verantwortlichen ein bisschen, ja, nicht frustriert oder enttäuscht sind, aber der Frustfaktor bei den Spielen, wo man dann halt nicht so performt, könnte ich mir vorstellen, dass der relativ hoch ist. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wünsche mir halt auf jeden Fall, dass das am Sonntag auch nochmal so ein Spiel stattfindet und wir die da tatsächlich irgendwie noch ein Bein stellen können. Ich weiß nicht, was erwartest du für ein Spiel? Also ich halte mich mit meiner Meinung mal zurück, was ich erwarte. Mich würde erstmal interessieren, was du da sagst. So tippmäßig, also vom Gefühl her?
Ist natürlich, die Cardinals waren immer so ein bisschen unser Angstgegner. Sie sind so quasi das Gegenteil von den Rams für uns, wenn man so sagen kann. Die Rams sind immer, die liegen uns, egal wie schlecht wir sind, wir haben immer gute Spiele gegen sie. Also gut im Sinne für uns. Ja, die Cardinals sind halt, wie gesagt, das komplette Gegenteil. Selbst wenn wir richtig gut dastehen und die Cardinals halt wie letzte Saison noch im Rebuild sind, sind es halt immer spannende Spiele und liegen auch gerne mal ein paar Punkte gegen uns vor. Also ich hoffe, ein gutes Spiel. Vielleicht auch, dass gerade Ayuk, dem fehlen noch 197 Yards, glaube ich, zum Rookie Receiving Record von 49ers, der gerade von Jerry Rice gehalten wird, mit, glaube ich, 927 Yards. Vielleicht ist einfach gerade auch so ein paar Stats ausgebessert werden, dass Kerry Hyder vielleicht noch ein Sack oder zwei kassiert und vielleicht noch ein paar Leute eine Interception fangen oder so. Im Endeffekt, für uns geht es um nichts mehr. Wir können versuchen, den Kader so ordentlich in die Suppe zu spucken. Lasst uns auf jeden Fall das Spiel noch genießen. Die letzten zwei Spiele generell. Gerade gegen die Seahawks wird ja vielleicht nochmal ein spannendes Spiel und auch für uns spannend, als Fans. Aber seid doch nicht enttäuscht, wenn wir das Spiel verlieren. Im Endeffekt ist es für die Draft-Position sogar besser. Und wir können nur hoffen, dass der nächste Saison wir mit voller Stärke antreten können.
Ja, also Brandon Ayuk, genau, du sagst es, ne, bis jetzt 59 Catches, 733 Yards, 5 Touchdowns gefangen, ich glaube 2 oder 3 noch erlaufen, also super Saison, wenn man da jetzt noch überlegt, dass er halt die ganze Zeit auch mit Nick Mullins spielt und teilweise auch mit CJ Beathard, also ist schon eine beachtenswerte Leistung auf jeden Fall. Schade, dass das ja in so einer Saison stattfinden muss und der wir leider wieder nicht viel reißen. Ja, zum Cardinals-Spiel genau, ne? Das sind auch so die Dinge, auf die ich mich freue, so Kleinigkeiten, dass einzelne Spieler da vielleicht nochmal so ein bisschen ihre Stats aufpolieren, sich nochmal zeigen können, sich empfehlen können und da freut man sich ja auch, man beschäftigt sich viel mit dem Team und auch viel mit den Spielern und halt ist keine persönliche Bindung, aber ich sag mal, ich beschäftige mich schon fast jeden Tag, lese ich oder höre ich was von den 49ers und man fühlt sich schon nah dran am Team und auch wenn man es jetzt nicht unbedingt ist, ich meine, wir reden hier jetzt auch schon wieder fast eine Stunde darüber, deswegen gönne ich auch den Leuten, den Persönlichkeiten da jeden persönlichen Erfolg und auch wenn es eben nur irgendwie ein Touchdown ist, den man gefangen hat oder ein neuer kleiner Rekord. Das sind ja alles Dinge, die man den Leuten gönnt. Dafür arbeiten die jeden Tag hart. Und das weiß ich nicht. Leider bin ich jetzt schon so zu oft in der Situation gewesen, dass das die einzigen Sachen waren am Ende einer Saison, die mich angetrieben haben, die Spiele zu verfolgen. Ich hätte es natürlich lieber, wenn diese persönlichen kleinen Randnotizen auch nur Randnotizen sind und primär der Erfolg des Teams im Vordergrund steht und wir um diese Jahreszeit nicht darüber reden, ob irgendwer einen Rookie-Rekord bricht, sondern ob wir in die Playoffs einziehen und gegen wen wir spielen. Aber gut, so ist es jetzt nun mal. Wir können es leider nicht ändern. Ja, zum Spiel gegen die Cardinals, also zum Gegner, glaube ich, noch wurde jetzt, glaube ich, genug gesagt. Ich erwarte tatsächlich eine Offense mal wieder der Cardinals, die uns vor Probleme stellt. Also mit Kyler Murray und dieser Offense, wenn die ins Laufen kommt, könnte sein, dass es dafür unsere Defense ja auch mal ein bisschen was auf die Mütze gibt, je nachdem, wie die Offense performt, bin ich gespannt, wie das ausgeht, aber ich rechne da wie Moritz auch damit, dass wir es mal wieder irgendwie nicht turnoverfrei schaffen werden, durch die Partie zu kommen. Dazu haben die Cardinals dann doch auch ein paar Qualitätsspieler in den eigenen Reihen, die da immer mal gut sind, so Turnover zu forcen oder sowas. Und am Ende denke ich auch, dass die Cardinals sich nicht nur durchsetzen sollten, die müssen es ja auch fast. Ne? Also wenn da nichts mehr schiefgehen soll in Richtung Playoffs, in Richtung Wildcard, dann ist das auf jeden Fall ein Must-Win-Game. Aber auch da kann man natürlich argumentieren und sagen, gut, vielleicht spielt das uns in den Karten, ja, vielleicht sind die nervös oder so. Und wenn wir uns in einem einig sind, dann, dass die Niners immer ein unangenehmer Gegner sind, weil da wirklich jeder immer noch bis zum letzten Moment 100% gibt. Das ist ja eben diese Kultur, die da etabliert wurde, wo ich auch sehr glücklich drüber bin. Und das kann am Ende ja dann auch mal so sein, dass man halt auch mal stolpert, hat man ja bei den Rams gesehen. Das ist halt ja so der Strohhalm, an den wir uns jetzt klammern können. Und ja, du hast es jetzt auch nochmal gesagt, ne, wenn wir dann am Ende wirklich verlieren, dann sollte man schnell die Krone richten und eben auf tankathon.com gehen und einmal gucken, okay, wir sind wieder ein, zwei Spots nach oben gerutscht. Übrigens aktuell Pick 11, glaube ich. Ich hatte letzte Woche schon gesagt, nachteilig für uns, dass ja, wir so einen genau. schweren Spielplan hatten. Ich glaube, es gibt jetzt 4 oder 5 Teams mit einem 5-9 Rekord. Da könnte man auch an 8 oder 9 picken, theoretisch. Wir sind noch auf 11. Ich sag mal, wenn wir jetzt noch eins gewinnen und irgendwie unter die Top 10 kommen, ist ja, glaube ich, fast unmöglich, aber das wäre so mein Wunschszenario. Muss man mal schauen. Ich denke, die Cardinals haben mehr zu verlieren als wir in diesem Spiel. Und ich freue mich nichtsdestotrotz darauf. Ich weiß nicht, es sind immer nur 16 Spiele mit Playoffs, dann ein bisschen mehr. Und ich genieße da auch schon wirklich fast jedes Einzelne, auch wenn man sich dann während des Spiels meistens ein bisschen ärgert oder aufregt. Und freue mich deswegen auch natürlich über das Spiel am Samstag. Ich hoffe, viele, viele andere 49ers und auch Cardinals-Fans können das auch tun in diesen ja doch schon ziemlich trostlosen Zeiten, dass das dann am was ist es? Ist es der zweite Weihnachtsfeiertag? Ich glaube ja. Dass das vielleicht wenigstens ein bisschen für andere Gedanken sorgt, wenn man schon nicht die ganze Familie sehen kann oder das gewohnte Umfeld an Weihnachten. Dass da Football vielleicht wenigstens ein bisschen ja, hilft, um zumindest da mal für diese Zeit den Kopf auszuschalten und sich da keine Gedanken drüber zu machen. Vielleicht beschenken uns die 49ers noch mit dem Sieg. Zu wünschen wäre es uns, zu wünschen wäre es den Spielern, die auch eine sehr, sehr schwere Saison hinter sich haben, ne, mit dem ganzen Covid-Theater und du kannst nicht in Santa Clara spielen und viele Verletzte und hast sie nicht gesehen. Also das ist auch einfach eine schwere Saison gewesen, glaube ich, für alle Beteiligten irgendwo. Deswegen können wir da nur die Daumen drücken. Ich weiß nicht, ob es noch großartig Dinge zu besprechen gibt. Ich glaube, Verletztenfront hat sich gestern überraschenderweise, muss man ja schon fast sagen, und erfreulicherweise nicht so viel getan. Jeff Wilson ist, glaube ich, rausgegangen kurz vor Ende, soll aber fit sein. Raheem Mostert muss man jetzt abwarten. George Kittle könnte sein, dass er zurückkehrt. Garoppolo könnte auch sein, halte ich persönlich aber für eher unwahrscheinlich, dass sein Berater da ihm auch nochmal empfehlen wird zu spielen, denke ich nicht. Das wäre es von der Seite. Ich weiß nicht, Moritz, von deiner Seite noch irgendwas Relevantes, was wir vergessen haben, oder?
Nee, absolut nicht. Also, bin wunschlos glücklich zufrieden.
Ja, jetzt noch ein Winning-Record, das wär's, ne?
Das wär's. Also jetzt ist es so schön wie 13-3 in den Playoffs, das wäre halt schön.
Ja, das wäre schon was. Ja, aber nee, wir gewinnen den Super Bowl lieber in einer richtigen Saison, ne? Nicht mit ohne Zuschauer und so, genau. Ja, ja. Kann man sich auch schön reden.
Ja, wir wollen einfach nur die Legendary-Winch-Tour ein bisschen verschieben, ne? Das war.
Genau, ja. Nein, wunderbar. An dieser Stelle war es das dann von uns. Ich bedanke mich erstmal bei Moritz, dass du dabei warst. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ab nächstes Jahr dann mit mehr Siegen. Aber da bin ich zuversichtlich.
Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Und jetzt aber es direkt mit Jinx, dass wir die nächste Saison auch wieder beschissen. Danke dafür. Ein Spaß.
Ich hoffe nicht. aber gut, das sehen wir dann. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wenn ich darüber nachdenke, ärgere ich mich. Nein, an der Stelle, wie gesagt, soll es das von uns gewesen sein. Eine extra Preview zum Spiel der Cardinals, wie gesagt, wird es nicht geben. Aus Gründen, die ja hoffentlich nachvollziehbar sind. Weihnachten, glaube ich, da stehen andere Dinge im Vordergrund. Jetzt auch aktuell ohnehin, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man mal Zeit für sich hat, sich nochmal besinnt auf die wichtigen Dinge tatsächlich im Leben, wozu Football, und das glaube ich, kann man nochmal betonen, nicht immer oder eigentlich, glaube ich, für viele, die jetzt hier hören, nicht ist. Natürlich ist es eine gern gesehene Abwechslung, aber denke, in der Weihnachtszeit ist das zu verzeihen. Deswegen an der Stelle der Hinweis, dass das jetzt hier quasi einmal die Review und Preview in einem war. Und ich wünsche dann allen viel Spaß beim Hören, beim Konsumieren der Folge. Ich wünsche allen einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen und natürlich auch eine ruhige, besinnliche Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass es jedem möglich ist, den wir hier irgendwie erreichen, Weihnachten doch in einem angemessenen Rahmen zu feiern und zu verbringen, sodass man selber mit sich zufrieden ist und irgendwie nicht alleine zu Hause sitzt oder so. An der Stelle nochmal der Wunsch von unserer Seite. Wir bedanken uns auch bei allen Hörern, bei allen Mitgliedern, bei allen Sympathisanten für ein insgesamt eigentlich, jetzt mal von Corona abgesehen, schönes Jahr. Also ich sag mal, der Playoff-Run, der gehört ja dann tatsächlich auch noch dazu. Wir haben viele, viele tolle Gäste begrüßen dürfen, die hier mitgemacht haben von anderen Fanclubs, aber auch Experten, ne? Also von RAN. Ich will jetzt keine Namen nennen, sonst vergesse ich irgendwen. Deswegen, das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Das gibt uns auch Motivation, hier immer weiterzumachen. Und deswegen an all die Leute nochmal ein großes Dankeschön. Und das soll es gewesen sein von unserer Stelle. Wie gesagt, frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch noch nicht, weil ich denke, dass wir dann nochmal die Review vom Cardinals-Spiel reinbringen. So geht es dann weiter. Aber da dann bitte auch einfach auf unseren Kanälen vorbeigucken. @49ersEmpireGER. Da erfahrt ihr dann alles, wann die neue Folge online ist und sowas. Weil einen tatsächlichen Zeitplan haben wir noch nicht, machen wir glaube ich auch nicht, weil das ja alles ein bisschen flexibler jetzt ist über die Weihnachtstage und auch dann zwischen den Tagen. Das werdet ihr dann alles erfahren. Genau, das war es von unserer Seite. Wie gesagt, frohe Weihnachten, viel Spaß beim Hören der Folge und wie immer, stay faithful und go Niners. Macht's gut, ciao.
Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter @49ersEmpireGER.